Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod.
Schönen guten Abend, liebe Hörer, live aus dem Lurokino in Leipzig. Ich freue mich sehr, an meiner Seite ist Professor Dr. Markus Stiegelecker. Er hat nämlich gerade den Einführungsvortrag zum neuen Suspiria gehalten, bevor wir nachher noch eine Besprechung machen nach dem Film und morgen in der Peterskirche in Leipzig den Original Suspiria von Argento live vertont erleben werden. Einen schönen guten Abend, Markus. Schön, dass wir uns treffen.
Ja, schönen guten Abend auch an alle Hörerinnen und Hörer.
Du hast ja eine sehr weitreichende persönliche Geschichte mit mittlerweile beiden Suspirias. Möchtest du uns ein bisschen darüber erzählen, erstmal vielleicht deine ersten Erfahrungen damals mit Argento Suspiria, wo du ihn zum ersten Mal gesehen hast, was er in dir ausgelöst hat und auch wie dich dein filmwissenschaftliches und filmwirtschaftliches Schaffen mit dem Film bis heute begleitet?
Ja, Suspiria war immer ein bisschen so eine Legende. Wenn man in den 80er Jahren in der VHS-Videogeneration aufgewachsen ist, ist es ja so, dass man bestimmte Filme einfach unbedingt gesehen haben wollte. Da war sicher Tanz der Teufel dabei, da war Zombie von Romero dabei und Suspiria war eben einer dieser legendären Filme. Und gerade dieser Titel war sehr schwer zu bekommen. Er ist ja bei VMP damals als eine Videokassette mit geschnittener Handlung erschienen gewesen, war aber auch indiziert. Also er war nicht wirklich in den offenen Abteilungen zu kriegen und so weiter. Und wenn man als Teenager diese Filme gesucht hat, musste man auf Raubkopien angewiesen sein. Also man musste hoffen, dass man jemanden kennenlernte, der diesen Film hat. Das ist, als ich so 15 ungefähr war, mir auch gelungen. Also ich hatte diesen Klassenkameraden, der einfach alles hatte. Und daraufhin habe ich den Film gesehen. Er hat mich sehr beeindruckt, weil er eben diesen extremen Stil hat, diese primärfarbige Bildgestaltung, diese sehr, für mich damals sehr drastischen Gewalteffekte auch, also das offene Herz, in das das Messer dann gestoßen wird und so. Dinge, die eigentlich heute eher surreal anmuten und auch gar nicht so drastisch gewalttätig wirken, sondern eher wie so eine Traum-Albtraum-Geschehen oder sehr märchenhaft anmuten. Ich fand den Film damals sehr erschreckend und sehr aufregend und war immer ein bisschen frustriert, dass ich ihn nie in einer guten Qualität bekam. Das war dann um 1990 herum, dann bei einem Videothekenausverkauf von New Vision war eine zweite Version, die war dann in der Gewalt zensiert. Dann musste man nach Amsterdam fahren, in die Kultvideothek, um dann eine ungekürzte Fassung mit holländischen Untertiteln zu bekommen. Die hatte plötzlich einen englischen Vorspann, der gesprochen wurde. Also so etwas, was ich damals auch noch nicht kannte. Und das ist etwas, was dann auch gezeigt hat, wie man Film damals erlebt hat. Man hat ihn immer neu gesehen, in immer neuen Versionen, immer neu für sich entdecken können. Und das, finde ich, ist etwas, was natürlich verloren gegangen ist, weil heute quasi gute Fassungen oft sehr leicht verfügbar sind und damit einfach diese intensive Beschäftigung ein bisschen fehlt. Ich habe ihn später mir sehr früh als DVD auch geholt. Da ist er bei Anchor Bay in Amerika erschienen mit Soundtrack und der Soundtrack ist natürlich legendär und wichtig gewesen für mich. Ich habe mir immer Filmmusik gesammelt. Da war das natürlich einer der als der Kultobjekte und man hat sich sehr gefreut, wenn man dann auf Italien Urlaub mit seinen Eltern war und eben diese Musiken dann kaufen konnte. Und all das verfestigt natürlich so die Erfahrung. Also das war ein Film, der mich Jahre um Jahre immer wieder beschäftigt hat, den ich immer wieder in verschiedenen Versionen eben gesucht habe. Und irgendwann wurde klar, wenn man mit DVD- und Blu-ray-Firmen zusammenarbeitet, ist natürlich der Wunsch, dass diese Filme nicht mehr indiziert sein sollten, damit man sie überhaupt richtig vermarkten kann. Ja? Und da war dann von Interesse, dass man Gutachter beauftragte, die glaubwürdig sagen konnten, dass dieser Film eben nicht eigentlich rechtmäßig indiziert ist. Und das war dann für mich quasi die Chance, mich nochmal professionell als Filmwissenschaftler dafür einzusetzen. Und ich habe dann ein mehrseitiges Gutachten geschrieben. Das war für 84 Entertainment, weil die natürlich den Film als große oder aufwendige Sonderedition dann herausbringen wollten, lizenziert hatten. Und ich habe dann mit diesem Gutachten wurde der Film dann freigegeben. Die Argumentation damals war, dass es halt eigentlich ein Märchenfilm ist, ein Fantasyfilm, dass er auch nach den aktuellen Standards nicht mehr als besonders schockierend, sondern eben, wie gesagt, eher surreal begriffen würde. Und das war offensichtlich etwas, was sehr überzeugend dann war für die Jury. Ja.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, war das schwierig, diesen Film letztlich vom Index zu bekommen? Oder hat man das relativ schnell honoriert, dieses Kunstwerk?
Bei diesem Film war es nicht schwierig. Also es gibt Verfahren, zu denen ich Gutachten geschrieben habe, die komplizierter waren. Das Komplizierteste in Deutschland ist natürlich die Beschlagnahmung eines Films. Und wenn man die aufheben möchte, ist das so, als würde man ein Gerichtsurteil anfechten, weil es gibt ja ein Urteil, dass dieser Film schwer jugendgefährdend ist. Das wurde dann entsprechend, also bei einem Film wie Phantasm, das Böse, kann sich keiner mehr vorstellen, warum der beschlagnahmt ist. Aber auch da war es recht kompliziert, obwohl die Argumentation dasselbe war. Auch Phantasm ist ein Coming-of-Age-Märchenfilm mit Riesen und Zwergen und so weiter und sehr surreal. Momenten und er ist auf einem künstlerischen Level sehr einflussreich. Das war bei Suspiria auch sehr leicht zu begründen. Man muss also immer mit der internationalen Rezeption arbeiten. Also man kann dann sagen, dass in englischen Literatur recht viel darüber geschrieben wird, Amerika, in England, in Frankreich und dass sich viele andere Filmemacherinnen, Filmmacher auf diesen Stil beziehen. Und das ist natürlich bei einem Film wie Suspiria offensichtlich. Also ich kann mit gutem Gewissen sagen, dieser Film war relativ leicht vom Index zu bekommen. Mit einer Sitzung war das gemacht mit einem Gutachten. Es gibt andere Filme, erstaunlicherweise, wo das schwieriger ist. Salo zum Beispiel von Pasolini, das habe ich auch ein Gutachten geschrieben. Der Film ist bis heute indiziert. Er ist nur gekürzt, ab 18 freigegeben. Und da gab es eine richtige Diskussion, auch um die Argumentation des Gutachtens. Ne? Und deswegen bin ich eigentlich recht stolz, dass das so bei Suspiria so klar lief.
Zurück zu den Suspirias. Du hast mehrere Specials verfasst. Unter anderem, das habe ich gesehen, das fand ich sehr interessant, vielleicht eher so als Experiment, eine mitgeschnittene Diskussion. Mhm. Ihr seid zu viert und guckt den Film parallel im Kino an, mit einem gewissen Vorwissen. Was war das nochmal für eine Erfahrung, mit mehreren Leuten das so zu besprechen?
Ja, das war ein relativ bewusst zusammengestelltes Team. Christian Fuchs von Radio FM4 in Österreich, also das ist ein langjähriger, entfernter Freund von mir, mit dem ich aber über viele Jahre, Jahrzehnte mittlerweile immer Kontakt hatte. Das ist Sebastian Selig, ein Autorenkollege aus der Splatting Image, also jener legendären Filmzeitschrift, wo man sich damals ja auch gesammelt hat und kennengelernt hat. Und Sabrina Mikolajewski, die Filmemacherin ist, Cutterin und auch selbst Booklets geschrieben hat für die Cathet and Forzani Filme, also Am Meer und so weiter, Der Tod weint rote Tränen. Und die ich auch persönlich gut kenne und sehr schätze von ihrem Zugang. Wir alle haben eine intensive Beschäftigung mit Suspiria hinter uns, sehen ihn ein bisschen unterschiedlich auch. Und da war natürlich die Herausforderung, okay, man stellt dieses Team, wir gucken ihn gemeinsam, das war im DFFB-Kino, im Sony Center, haben wir ihn gemeinsam gesehen und wurden dabei gefilmt. Das ist dann als Bild im Bild Special. Das ist natürlich wirklich Special Interest. Also ich meine, es gibt Leute, die sich das angeguckt haben und die es auch sehr interessant fanden. Es ist sicher nicht für jeden spannend. Aber wir sind ja jetzt nicht völlig ahnungslos gewesen und es floss auch nicht das Bier in Strömen, sondern wir waren absolut bei der Sache. Und da ist das ein experimentelles Feature gewesen, genau.
Hat mich in dem Sinne eben auch begeistert, weil ich ja auch die Argumentation, die du in deinen Audiokommentaren und auch andere Kollegen verfolgen, am Bild zu diskutieren. Und zu sagen, man erzählt sich schon Hintergrundgeschichten, was ist euer Zugang zu dem Film, aber eben was erleben wir da jetzt auch gerade gemeinsam oder welche Szene hat was bei euch damals ausgelöst. Das ist ja doch das, was du im Vortrag vorhin erklärt hast, dass der Original Suspiria eben auf diesem Affektiven auch funktioniert, dass es Quatsch macht, jemanden die Handlung zu erklären und so weiter. Machen wir einen kleinen Sprung zu dem neuen Suspiria. Was war dein erster Gedanke, als du den Film damals gesehen hast? Er funktioniert ja ganz anders. Ja. Möchtest du deine ersten Eindrücke nochmal wiedergeben?
Ich habe über Jahrzehnte eigentlich immer mal wieder gehört, Suspiria soll neu verfilmt werden. Es gibt Regisseure, die sich dafür interessieren. Das wurde intensiv diskutiert, als das französische, diese New French Extremity Phase war in den frühen 2000er Jahren, aus der dann tolle Filme wie auch Martyr zum Beispiel hervorgingen. Und das ist auch ein interessanter Bezug, weil Martyr ist ein Film, der in einer ähnlichen Liga ist, denke ich, wie der neue Suspiria. Aber das ist ja noch nicht an dem Punkt gewesen. Für mich war es immer interessant, was macht jemand daraus? Es gibt Remakes von amerikanischen Horrorfilmen, die zum Teil sehr kopierend sind, also die eigentlich das Ganze nur auf den neuen technischen Stand bringen. Es gibt aber auch Filme, die das neu interpretieren und wie zum Beispiel, ob das gelingt oder nicht, Rob Zombies Halloween-Filme zum Beispiel, die das Ganze psychologisieren, was vorher ja völlig ohne Psychologie funktionierte, auch ausgesprochen gesprochen ohne. All diese Dinge sind interessant, aber ich hatte schon gehofft, dass Suspiria vielleicht jemanden dazu bringt, ihn völlig anders anzugehen. Und als ich dann gehört habe, dass Luca Guadagnino es gemacht hat, musste ich erstmal nachgucken, wer das ist. Das ist insofern ungerechtfertigt, weil ich hatte seinen Film Melissa P. mit geschlossenen Augen schon gesehen. Aber ich hatte den gesehen, weil ich den Roman gelesen hatte. Und der Film war so ein Coming-of-Age-Sex-Film über eine 17-Jährige, die quasi so sadomasochistische Praktiken entdeckt. Und das war ein ordentlicher Coming-of-Age-Film, muss ich sagen. Und der Regisseur war mir aber nie in Erinnerung geblieben. Dann war Call Me By Your Name natürlich ein Film, der in vielerlei Munde war und auch von Studierenden von mir oft zitiert wurde und so weiter. Und dann dachte ich mir irgendwann, okay, das ist der Regisseur. Interessant. Und das fand ich noch spannender. Also weil mir dann klar wurde, das ist ein Melodramenregisseur, es ist einer, der queere Thematiken hat, also der wirklich einen ganz anderen Zugang wählen wird. Und der auch nicht die Ästhetik hat. Also der eben gerade nicht vom performativen Horror kommt. Ja? Wenn das Pascal Laugier, der Autor und Regisseur von Martyr zum Beispiel, gemacht hätte, wäre das ein anderer Film geworden. Möglicherweise nicht so viel anders. Er hätte auf jeden Fall mehr Kellerszenen gehabt, wie alle Filme von Laugier. Bei Alexandre Aja wüsste ich gar nicht, was rausgekommen wäre. Der hat ja auch interessante Neuverfilmungen gemacht, wie Hills Have Eyes. Aber bei Guadagnino war das schlicht unberechenbar. Und ich habe ihn dann... Ich habe, muss ich zugeben, sehr früh den Auftrag bekommen, über den Film zu schreiben. Und zwar einerseits vom Filmdienst... Und dann in Folge auch von Koch Media. Cape Light und Koch Media haben ihn ja beide rausgebracht, also zusammen als Joint Venture. Und ich habe dann eine Pressevorführung gesucht und die wurde mir dann relativ zeitnah auch ermöglicht. Da muss man dazu sagen, Pressevorführungen werden auch manchmal, wenn 2, 3 Journalistinnen und Journalisten den Bedarf haben und äußern, werden die recht kurzfristig angesetzt. Also es gibt so verrückte Sachen, das kriegt man im Hintergrund nicht mit, aber das zum Beispiel so eine Sneak Preview, ja, dass die oft danach bestimmt wird, welcher Film läuft, weil man weiß, die und die Kritiker wollen den noch sehen und dann nehmen wir doch den Film als Sneak Preview und dann setzen wir die da rein und dann kriegt man eine Freikarte. So ging mir das mit dem letzten Halloween-Film. Und dann kam ich in das Sneak Preview mit lauter Teenagern, die nicht wussten, was kommt. Ja. Und ich wusste aber, ich dachte so, ich gehe in Halloween. Und die dachten, mal gespannt, was kommt. Und dann konnte ich natürlich auch gleich studieren, was passiert, wenn Leute den Film unvorbereitet sehen. Ne? Und ein bisschen, es war nicht ganz so. In Suspiria habe ich in Frankfurt in einer morgendlichen Pressevorführung gesehen, hochkonzentriert, total professionell und war sehr beeindruckt. Und es war eine Totenstille danach. Man ist so rausgegangen. Es waren wirklich Leute aus der Branche eigentlich vor allem da drin, klar, Presseverführung. Und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, jetzt sagt mal, der Film war gut, oder? Der war eigentlich toll. Und dann kamen die Leute so, ja, doch, ich muss dann noch drüber nachdenken. Und so dachte ich mir, wow, okay, der Film löst was aus, was unerwartet ist, was anders ist. Das war aber, habe ich sofort als was Positives eigentlich gesehen. Ich finde, dass der Film sehr weitgehend sehr kluge und gute Entscheidungen trifft, eine Neuinterpretation vorgegebener Themen aus Suspiria vorzunehmen. Er nimmt Deutschland im Jahr 1977 und er nimmt einen quasi anderen Teil von Deutschland, nämlich Berlin, die geteilte Stadt, die politische Stadt, die Gegenwartsstadt, in der eben die RAF und nicht der Terror der Nazis zunächst eine Rolle spielt. Aber dann wird klar, Berlin trägt den Terror der Nazis mit und der ist als latenter Holocaust-Subtext präsent. Das ist ja eines meiner Forschungsthemen, Holocaust und Film. Von daher war das für mich sofort positiv, ja. Dann hat er diesen Religionssubtext, also über die Familie, aus der die Protagonistin kommt. Gut, der Film hat auch Dakota Johnson, das kommt noch erfreulich hinzu, die übrigens erheblich intensiver ist als zum Beispiel in den 50 Shades of Grey Filmen. Das muss man ihr einfach mal zugestehen, dass sie einfach eine gute Schauspielerin ist und auch eine erotische Schauspielerin, auch wenn ich verstehe nicht, was mit diesen anderen Filmen los ist. Also das, wofür sie bekannt ist, ist eigentlich das, was man gar nicht unbedingt sehen müsste von ihr. Ja, diese ganzen Dinge wurden dann intensiv diskutiert nach der Pressevorführung. Das war meine erste Erfahrung, war eine intellektuelle Erfahrung mit dem Film auch, ja.
Also mir ging es ganz ähnlich. Ich habe den Film mit einem Freund in einem Kino gesehen. Das war auch eine relativ dezente Vorführung, spät abends. Und er geht ja auch relativ lange mit 2,5 Stunden. Und wir sind dann auch erstmal ein bisschen ratlos rausgegangen, weil viel in dem Film einfach eben drinsteckt. Mhm. Und da werden wir auch nachher im Q&A nach dem Film jetzt dann noch diskutieren. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Das Kino hier ist voll. Das wird bestimmt eine sehr intensive Diskussion mit vielen Leuten. Viele, die ihn auch zum ersten Mal sehen, denke ich. Und ja, finde, es ist ein Film, der beim, ich muss zugeben, beim ersten Mal bin ich so ein bisschen ratlos, auch dachte mir, wie gesagt, musst noch mal gucken. Mhm. Und ich muss sagen, weil ich da am zweiten und jetzt auch, ich habe gestern noch zum dritten Mal geguckt und heute jetzt noch mal, fand ich ihn immer besser, weil man diese Details, was drinsteckt, für sich besser raus erkennen kann. Ja, und es ist ein Film, der wächst mit der Zeit und das finde ich sehr gerechtfertigt.
Das ist ja natürlich auch ein Ansatz, den ich als Filmwissenschaftler vertrete. Das nennt man ja Hermeneutik. Also der hermeneutische Ansatz ist ja eine zirkuläre Neubetrachtung, mit der man mit Gewinn aufbauend auf der vorherigen Erfahrung neue Erkenntnisse schöpft. Und dieses klassische Interpretationsmodell eigentlich ist bei solchen Filmen natürlich total fruchtbar, weil der Film reich ist, auch in der Länge. Ne? Also er ist lang, im Kino funktioniert er besser als Stream. Das wird man bei Filmen wie The Irishman übrigens auch bemerken, also bei allen Filmen, die mit Überlängen arbeiten. Und ich finde auch, dieser Film bringt einem beim ersten Sehen sofort dazu, essayistisch so ein paar Dinge auszuprobieren, also quasi Ideen zu entwickeln. Und ich habe ja auch dieses Konzept, das eigentlich in den 80er Jahren sehr verbreitet war, das Film-Essayismus. Also ich meine nicht Essay-Film, das ist ein eigenes so ein Genre-Phänomen, kann man fast mittlerweile sagen, sondern Film-Essayismus als essayistisches Nachdenken über Film und das quasi so in relativ dichter Form zu Papier zu bringen. Und das haben Hans-Christoph Blumenberg hat das zum Beispiel früher gemacht. Auch einige der Filmkritiken von Norbert Grob haben diesen Charakter. Also quasi in einer dichten, gut formulierten Form dieser Poesie sich spontan anzunähern. Und Suspiria ist zum Beispiel einer dieser Filme, die sich dafür super gut eigneten. Und deswegen fiel es mir auch sehr leicht, zum Beispiel so ein Essay über den Film zu machen. Und gleichzeitig hat er, deswegen ist er zum Beispiel in dem dritten Band meiner Grenztrilogie, hat er ja auch diesen Charakter der Grenzüberschreitung, der Grenzerfahrung, aber eben auf so eine assoziative Weise, so vielschichtig. Also weil der Film in Berlin spielt, eine Stadt der Grenzen, weil der Film mit Geschlechtergrenzen spielt, weil Tilda Swinton dort einen älteren Herrn spielt unter anderem und noch die Leiterin der Akademie und noch die alte Leiterin, also Elena Marcos, die alte Hexe eigentlich. Und weil der Film ein Coming-of-Age-Film in gewisser Weise ist, mit adoleszenten, jungen Frauen, die quasi in ein Zwangssystem kommen, das rein matriarchal, weiblich aufgeladen ist. Es ist eigentlich ein Film, der eine feministische Perspektive sucht. Und diese feministische Perspektive, die im Film ja sich sehr stark an der Blickdramaturgie auch orientiert. Also nicht nur die Themen, dass das halt ein Frauenkoven ist oder sowas, sondern auch das, was Laura Mulvey, die Begründerin eigentlich der feministischen Filmtheorie, den männlichen Blick nannte, dass dieser männliche Blick aus dem klassischen Hollywood-Kino hinterfragt und umkonstruiert wird. Und ich denke, das ist auch versuchsweise, auch in diesen merkwürdigen Montagen, die der Film hat. Viele haben ja kritisiert, der ist so planlos geschnitten. Das stimmt nicht. Der Film hat ein Schnittkonzept, das sehr ungewöhnlich und verstörend ist. Der Film nimmt zum Beispiel die Idee des Suspiria-Begriffs des Seufzers. Ja? Der Seufzer ist ja auch ein Ausdruck von Trauer. Und in der Neuverfilmung ist es nicht dieses Hysterische des ersten Films, also dieses das in den Schrei übergehenden Seufzens, sondern eher das Verhauchens. Und diese Melancholie drückt sich wiederum in der anderen Filmmusik aus von Thom Yorke, der also quasi mit dieser Trauer arbeitet und nicht so sehr mit diesem Ekstatischen, was Goblin dann produziert. Das ist natürlich alles für ein anderes Publikum möglicherweise. Wobei, ich weiß nicht, andererseits, ich mochte beides sehr.
Geht mir auch so. Ich muss aber dazu sagen, dass zum Beispiel meine Frau, die jetzt drastische Horrorfilme nicht so schätzt, mit dem neuen Suspiria weitaus mehr anfangen kann. Also so aus dieser feministischen Perspektive und auch diese starken jungen Frauenrollen, die da eben vorkommen. Und es ist ja auch trotzdem letztlich doch ein sehr körperlicher Film, wie wir in beeindruckenden Tanzchoreografien sehen. Ja. Und also ich bin gespannt nachher auf die Diskussion und verweise auch nochmal auf deinen Beitrag. Möchtest du noch was zu sagen? Dritter Teil der Grenztrilogie. Was hast du da kurz nochmal gemacht?
Ja, also die drei Bücher, die im Martin-Schmitz-Verlag erschienen sind, das ist ein Kunstbuchverlag, sind eigentlich so eine Art Kunstbuchkonzept auch. Also das sind drei Essaybände, Grenzkontakte, Grenzüberschreitungen und Jenseits der Grenze. Der mittlere Band ist dem Horrorfilm gewidmet und der erste und dritte Band haben eine gewisse Mischung, die auch mit Autorenfilm, Kunstkino und so weiter zu tun hat. Ich bin ja nicht kanonisch in meinem Filmverständnis, also ich mische Klassiker mit Genrefilmen, mit Exploitation-Filmen. Mir geht es um Themen, um Intensitäten. Also Intensität ist eigentlich das, was ich suche. Und diese drei Bände versuchen genau diese Intensitäten auf verschiedene Weise zu erkunden. und in Texten, die durchaus zugänglich sein sollten. Also wenn es da zum Beispiel um intellektuelle Konzepte, um philosophische Ansätze und so weiter geht, werden die erläutert in dem Kontext. Also sie werden nicht vorausgesetzt. Und es ist so der Versuch, wirklich Filminteressierten Ideen zu geben und mit ihnen das zu teilen. Und ein wichtiger Teil sind Gespräche mit anderen, mit Kollegen und Freunden von mir, Filmemachern zum Teil, Buddy Giovinazzo ist da dabei oder Dominik Graf, also auch selbst Fans des abseitigen, ungewöhnlichen, grenzberührenden Films, die auch selbst solche Filme gemacht haben. Buddy Giovinazzo mit Combat Shock oder Dominik Graf hat das natürlich in all seinen Filmen mit drin, in die Katze, die Sieger kommen solche Szenen vor. Und das ist etwas, was diese Bände auch dokumentieren, also diesen Austausch. Es geht mir sehr stark um Kommunikation auf die Weise, die ein bisschen weggeht von dem reinen filmwissenschaftlichen Blick, der ja auch schon dieses etwas akademisch-elitäres hat zum Teil, was okay ist für Wissenschaft. Nur wenn man das wirklich teilen will, muss man ein bisschen andere Form suchen. Und das ist meine Suche danach. Und ich hoffe, dass das funktioniert. Bei manchen Leuten habe ich positive Rückmeldungen jetzt.
Und darüber freuen wir uns auch sehr, auch über diese Kommunikation. Und an dieser Stelle danke ich dir für das Interview und freue mich auf das Gespräch nachher mit dem Publikum und lass uns da einfach weiter diskutieren. Danke, Markus Stiegelecker.
Super gerne, ich bin gespannt. Vielen Dank, Stefan.